Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit Florian Hübner. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
So, ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute reden wir über Local Marketing, über Near Me Marketing. Jetzt werden alle sagen, boah, warum ist das denn interessant? Das ist total interessant, weil es im Grunde die Mutter aller ROPO-Fragen sind. ROPO, für diejenigen, die es lange nicht mehr gehört haben, das alte Thema Research Online, Purchase Offline. Etwas, was in unserer Customer Journey immer wieder schwer aufzulösen ist, aber wie wir alle wissen, total transaktionsrelevant ist. Und ich freue mich sehr, dass wir da heute drüber sprechen können. Und wie es der Zufall will, Florian, hast du ein Unternehmen, was anderen Unternehmen dabei hilft, diese Near-Me-Marketing-Fragen zu lösen. Aber bevor wir jetzt über dein Unternehmen und deine Beobachtung vor allen Dingen sprechen, stell dich doch mal bitte kurz selbst vor, Florian.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Florian Hübner. Ich bin Gründer und CEO der Firma Überall, über die wir jetzt noch nicht sprechen. Und ja, ich mache das seit 2013 mittlerweile. Mein Hintergrund ist wirklich in der Informatik. Ich bin Hardcore-Nerd, würde ich selber immer sagen. Dachte auch immer mal, ich würde bestimmt mal irgendwie Professor für Informatik werden. Aber ich lebe im wunderschönen Berlin und bin so dann in die ganze Startup-Branche reingerutscht, möchte ich fast sagen. Und habe das Thema, ja, Near Me Brand Experience oder Research Online, Purchase Offline und so weiter, für mich entdeckt. Und bin jetzt, ja, seit mittlerweile 7, 8 Jahren auf der Mission, mehr Kunden in lokale Geschäfte zu bringen.
Sehr gut. Dann erzähl doch mal kurz über dein Unternehmen. Ihr bietet eine Local Marketing Cloud an. Das ist ja ein Thema, was ich weiß gar nicht so im Grunde so in der letzten Dekade so entstanden ist, hätte ich gesagt. Jetzt mit immer mehr Smartphones, immer mehr Local Searches. Wenn wir gleich noch zu sprechen kommen, gibt's auch immer mehr Bedarf für Advertiser oder überhaupt für Unternehmen, sagen wir mal, dem Kunden dabei zu helfen, wo es ihre Produkte lokal gibt. Sagen wir mal, wie helft ihr denn den Advertisern dabei?
Ja, genau. Also, das Thema ist richtig relevant seit eigentlich genau wie du gesagt hast, ging das los damit, dass wir jetzt einfach alle Smartphones in der Tasche haben. Und dadurch, dass mobiles Internet überall vorhanden ist, ist es so, dass wir einfach das Telefon zücken und nach Produkten und nach Dienstleistungen und manchmal auch nach Orten suchen. Und dadurch ist eben einfach ganz schön viel Suchvolumen entstanden, um dass man sich als Brand oder auch als KMU bemühen kann, um eben Leute bei sich ins Geschäft zu bringen. Und was ich daran sehr spannend finde, ist, dass sich insbesondere in den letzten 5 bis 8 Jahren dieses Ökosystem so wahnsinnig viel weiterentwickelt hat, weil auch einfach die großen Player wie die Facebooks und Googles dieser Welt eben entdeckt haben, was wir als Konsumenten da so machen und da ganz viel Funktionalität drumherum entwickelt haben. Und ich glaube, was sehr eindrucksvoll ist, was die allermeisten Hörer vielleicht noch nicht wissen, ist, dass in 2013 ungefähr 5% der Suchen oder ein bisschen weniger was wir immer nennen Local Intent hatten. Also, dass man eigentlich nach irgendwas gesucht hatte, was in der physischen Welt um einen herum ist. Und jetzt in 2020 werden das über 50% aller Suchen auf Google sein, die so einen lokalen Bezug haben. Ja, und das muss man sich mal reinziehen. Also, das sind dann über eine Billionen suchen, ach Gott. Und
eine sehr hohe Zahl.
Ja, ist auf jeden Fall, genau, eine sehr, sehr hohe Zahl. Und da ist dann auch eigentlich ganz offensichtlich, dass das ein unglaublich wichtiges, mächtiges, wertvolles Werkzeug ist, um sich selber zu präsentieren und um dafür zu sorgen, dass die Läden voll sind. Egal, ob es eben Supermärkte sind oder Cafés oder Baumärkte, Tankstellen, ja. Und das haben jetzt mehr und mehr Leute erkannt. Und wenn ich den Schwenk noch machen darf, unser eigenes Verständnis davon hat sich auch eben über die Jahre sehr entwickelt. Wir haben angefangen, dass wir Unternehmen dabei geholfen haben, erstmal alles, was es so an Online-Profilen gibt, auf den Facebooks, Googles, Bings, Foursquares, Yelps, TripAdvisors, gelbe Seiten und so, ja, zu erstellen. Aber mittlerweile ist das eben sehr viel interaktiver geworden. Wie kann man die als aktive Werbefläche nutzen? Wie kann man darüber mit Kunden kommunizieren, über Bewertungen und über überhaupt Social Media, Postings und so weiter? Und dann eben auch hin zum Thema Performance Advertising, was jetzt immer wichtiger ist, neue Use Cases, wie kann ich mein Produkt reservieren und im Laden abholen und so weiter. Weil, und das ist ja die Umkehrseite, du als Konsument all diese Sachen kennst und willst.
Ja, das ist ja was erstaunlich. Also ich hätte das so übersetzt, aber du kannst das natürlich dramatisch besser. Ihr bietet einen Service an für Advertiser, damit sie im Grunde die Vielzahlen der Plattformen, die sicherlich nicht alle gleich bedeutsam sind, ne? Ich würde mal sagen, meine Hypothese wäre jetzt gewesen, dass wenn du die Google- und Facebook-Welt halbwegs gut abdeckst, dass du damit irgendwie dramatisch mehr als 2/3 des transaktionsnahen Suchvolumens irgendwie abgedeckt hast. Aber es gibt auch noch weitere und der Longtail ist ja auch wichtig, dass du aber diesen Prozess auf diesen Plattformen in der richtigen Form gefunden zu werden, dass du denen dabei hilfst, dass das besser funktioniert. So ein bisschen wie früher die Produktfeeds auf der E-Commerce-Seite, da gab es ja auch nicht nur Google und Amazon, sondern noch diverse andere Plattformen, Aggregatoren, E-Commerce-Schnittstellen, die, wenn man sie alle einzeln, also aus einer Advertiser-Perspektive bedient, verhältnismäßig aufwendig sind, wirklich ausreichend qualitativ gut zu bespielen und ihr aggregiert das und macht seit ein Software-as-a-Service-Anbieter. Und ich habe auch verstanden, dass ihr über 1000 Kunden, insbesondere auch im Enterprise-Level bedient. Ist das eine richtige Zahl?
Ja, das ist eine richtige Zahl. Das ist auch mittlerweile nochmal deutlich mehr. Also ich glaube, eine ganz gute Hausnummer ist, dass wir deutlich über 1 Million physische Geschäfte weltweit. Und ein großer Teil davon ist in Europa, ein großer Teil ist in Nordamerika, eben wirklich on the map bringen. Ja, und das ist mittlerweile also ein Thema, was einerseits schon so viel Scale hat, was, glaube ich, offensichtlich ist, dass Leute das zu ihrem Vorteil nutzen können. Aber andererseits auch immer noch was, und das möchten wir natürlich ändern, was ja momentan hauptsächlich von der Early Majority, sagen wir mal, benutzt wird. Ja, also wenn du dir überlegst, es gibt weltweit, je nachdem wie du drauf guckst und wie der Enterprise und KMU zusammennimmst, 180 Millionen Geschäfte, und 1 Million machen das über uns und vielleicht nochmal so viele oder sogar ein bisschen mehr über all die anderen Player, die es da noch so gibt. Ja, und das ist dann immer noch nicht so viel. Ja, und da gibt es Nachholbedarf.
Ja. Das ist ja auch, das kann man ja auch in der Konsumentenerfahrung, das kann ja jeder von uns nachvollziehen, wie unterschiedlich gut oder schlecht die Qualität der Suchergebnisse ist, wenn man diese Nearmiss-Searches nutzt. Da geht ja sehr weit auseinander. Und wer jetzt immer noch ein bisschen an der Relevanz dieses Themas zweifelt, das, was du eingangs sagtest, also A, wir stehen am Anfang, B, ist es super relevant, weil diese Suchkategorie immer größer wird. Wir aus einer Advertiser-Perspektive suchen wir ja auch immer nach weiteren Pocket of Growth, nach weiteren Wachstumspotenzialen. Ne? Und die in der normalen Suche, egal ob branded oder generisch, haben wir in den meisten Verticals schon die Herausforderung, dass diese Suchen im Grunde nicht mehr werden, aber trotzdem das kompetitive Umfeld, die Suchen beziehungsweise den Traffic durch die Suche eher deutlich teurer werden lassen. In deiner Kategorie, in diesen Local-Based Searches, ist es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sich das Suchvolumen seit 2011 um Faktor 100 größer entwickelt hat. Das heißt, das ist so immer noch aus meiner Perspektive so ein noch nicht wirklich vollständig, nicht ansatzweise vollständig gehobener Schatz, wenn es darum geht, diese Customer Journey von A bis Z irgendwie wirklich zu begleiten.
Absolut richtig.
Richtig, oder?
Ja, absolut richtig. Ja. Ich glaube, auch da mal für alle, die sich ja mit E-Commerce sehr gut auskennen. Ich glaube, jedem, der einen E-Commerce-Shop betreibt, ist klar, dass der irgendwie seinen E-Commerce-Shop darauf optimieren muss, in der Suche vernünftig gefunden zu werden. Und das heißt, hoch zu ranken und dann auch irgendwie seinen Conversion-Funnel bis hin zum Warenkorb und zum Bezahlen zu optimieren. Und lokal ist das im Grunde genommen nicht anders, auch wenn es da ein bisschen weniger technisch ist und eben auch immer noch mal einen Hop in dieser ganzen neuen Customer Journey hat, der eben offline ist. Aber wenn du dir das anguckst, ja, in dem Moment, wo du, nehmen wir mal das Beispiel, in einer Stadt bist als Tourist, ja, und du möchtest jetzt einen Kaffee trinken, was machst du? Du nimmst dein Telefon aus der Tasche und du suchst und du gibst Kaffee ein und dann weiß aber deine Apple Map oder dein Google Maps, dass du jetzt gerade einen Kaffee in deiner Nähe suchst, weil du da jetzt wahrscheinlich hingehen willst. Und dann kriegst du da Suchergebnisse angezeigt und dann kommt es eben darauf an, wie die ranken, und das ist beeinflusst durch, wie viele Informationen gibt's da und wie aktuell sind die, und auch sehr, sehr stark davon, wie ist das bewertet. Und und dann wirst du ziemlich sofort eine Entscheidung treffen, in welche Richtung du gehst, ob du nach links oder nach rechts gehst und wo du dich hinsetzt und wo du dein Geld ausgibst. Ja. Und wenn du dir die Customer Journey anguckst, dann ist dabei eben ein Element von Discovery, ein Element von Decision Making, oftmals sogar ein digitales Element von wie funktioniert so eine Transaktion? Hast du online einen Tisch reserviert? Kannst du Prepayment machen, Click and Collect und so weiter? Und dann bist du irgendwann offline im Laden. Aber direkt danach wird das Ganze ja auch sofort wieder online. Ja, in dem Moment, wo ich mit meinem Android-Telefon aus einem Geschäft rauslaufe, kriege ich dann ganz oft eine Push-Notification, die ihm sagt, hey, wie war's denn da? Möchtest du mal direkt eine Bewertung abgeben und vielleicht noch ein Review schreiben? Und so haben dann natürlich Unternehmen die Chance, das zu analysieren, auf mich als Konsumenten einzugehen und eben da sogar nochmal Brandbuilding zu machen. Und das wird eben unterschätzt. Ja. Und das ist ein Thema, was man wirklich eben auch strategisch bearbeiten muss. Und dabei helfen wir uns an Partnern und Kunden.
Sagtest du, dass das von der Durchdringung dieser Art von Services, ich glaube, es gibt in meiner Wahrnehmung gibt es gerade in Europa zwei Player, die sich so mal gerade auf dem Enterprise-Level-Segment umschlagen. Das sind die Kollegen von Yext aus New York und ihr. Ich glaube, ihr macht mehr oder weniger ähnliche Dienstleistungen, zumindest in den Grundlagen, aber kommen wir vielleicht später drauf, wenn du magst. Aber vom Use Case ist, sagen wir mal, das, wofür Advertiser euch nutzen, doch erstmal, sagen wir, die Grundlage ist doch erstmal gefunden zu werden an der richtigen Location zu den richtigen Öffnungszeiten. So, also das ist doch mal, also ja. Anders gesagt, ich wäre schon froh, wenn aus meiner Konsumentenerfahrung das irgendwie mehr als die Hälfte der Unternehmen, mit denen ich interagiere in der physischen Welt, das ausreichend gut beherrschen würde. In meiner Wahrnehmung sind wir da noch.
Ja, aber das ist total richtig.
Ist das richtig, dass das der Basic Case ist?
Der Basic Case. Aber ja, damit wollen wir uns natürlich nicht zufrieden geben. Ja, und ich glaube, wie ich das sehe, ist ja, dass das ganze Thema, da kommt viel zusammen, das ganze Thema ist so neu, dass Unternehmen erst auch immer noch mal verstehen müssen, lohnt sich das denn für mich da rein zu investieren? Lohnt sich das in eine Partnerschaft mit Uber zum Beispiel zu investieren? Lohnt sich das, Leute zu haben, die sich darum kümmern? Ja? Und eingangs habe ich ja gesagt, das Suchvolumen da wird größer, plus all das, was man in diesem ganzen Ökosystem machen kann, an Use Cases wird mehr. Und all das, was wir auch mittlerweile so an Insights haben, was es da alles für Zahlen gibt, die eben belegen, dass das doch sehr wertvoll ist, auch irgendwie ein paar Man-Hours dafür locker zu machen, sich damit zu beschäftigen, macht dann eigentlich klar, dass es mit diesem Basic Use Case nicht getan ist. Aber man muss ja sagen, für die meisten Unternehmen ist das, glaube ich, auch eine eigene Reise. Ja, man fängt mal damit an, dass man all seine Supermärkte eben wirklich auf Apple Maps, Google Maps, Facebook und so weiter platziert, so dass Konsumenten wie du eben schon mal die richtigen Öffnungszeiten haben und sich da nicht ärgern. Und was wir oft gesehen haben jetzt in den letzten Jahren, ist, dass wenn das dann geklappt hat, und oftmals ist es gar nicht so leicht, diese Unternehmen für Unternehmen diese Informationen zu sammeln und dann eben auch zur Verfügung zu stellen. Aber wenn das geklappt hat und man sieht, dass da dann zum Beispiel einfach ein Anstieg in Online-Search-Traffic und auch in Offline-Food-Traffic zu messen ist, dass man dann sagt, oh cool, was ist denn das Nächste, was wir machen können? Und so arbeiten
Florian, sich dann Florian, viele Partner ich, so ich,
Schritt für Schritt vor.
Darf ich dich da kurz unterbrechen? Dieser erste Schritt, ihr versteht ihn richtig, dass die Unternehmen erstmal mit eigenen Ressourcen versuchen oder es ihnen auch gelingt, ihre Informationen auf den wesentlichen Portalen zu listen. Ist das die Stufe 1, dass sie sozusagen, sie tun es zwar, weil sie erkennen, dass es einfach gut da gescheit gelistet zu werden, aber sie nutzen noch nicht die Dienstleistung von Aggregatoren, Plattformen, um das at scale mit anderen Strukturen zu machen?
Also ich glaube, man kann schon ganz fair sagen, wer das nicht mit einer Plattform wie unserer macht, der macht das einfach nicht so gut, wie man es machen sollte. Ja, weil okay. du musst dir überlegen, wenn du jetzt eine Burgerkette wie McDonald's nimmst oder sowas, so, ja, die haben ja tausende Restaurants in Deutschland. Ja, und wenn du für jedes davon mal die 10 wichtigsten Portale und die 30, 40 Longtail-Portale irgendwie aktualisiert halten willst, ja, dann sind das ganz fix eben 50 Portale mal, was weiß ich, 2000 Restaurants, 100.000 Profile. Wer soll das machen? Und wenn du dann regelmäßig deine Kampagnen änderst von den Mexiko-Wochen zu den Asia-Wochen oder sowas, so viel Arbeit kannst du da gar nicht leisten. Das heißt, also wenn du das nicht über eine clevere Software machst, dann schaffst du das eigentlich nicht. Ich glaube aber, dass viele denken, dass sie das schon erstmal ganz gut gemacht haben, und das ist erstmal so ein bisschen Pionierarbeit, die wir dann in den ersten Gesprächen, die wir mit potenziellen Partnern und Kunden haben, immer leisten. Und eigentlich ist dann da aber die Einsicht doch immer sehr schnell da, dass man dann mehr machen kann.
Okay, so, dann die nächste Stufe, es gibt ja auch mal die Aktualisierung. Du hast ja deine Standardöffnungszeiten und die Location ändert sich in der Regel auch nicht. Jetzt sieht man aber auch gut aus so einer Konsumentenerfahrung, dass das nicht gleich gut gemacht wird, wenn sich irgendwas verändert, was nicht geplant war. Also entweder jetzt sowas wie, sagen wir mal, Härtefall wie die Corona-Krise, aber auch sowas wie erstmaliger Feiertag in Berlin am 8. Mai. Ne? Das ist ja, da stand ja in den alten Listen, stand dieser Feiertag noch nicht drin, wie wir jetzt gerade heute feiern.
Den wir so, heute die, feiern, genau.
So, die, und dann sieht man ja, also jeder, der heute einfach mal guckt, das ist, gut, wir werden jetzt am Montag rauskommen, heute ist der 8. Mai. Ich habe vorhin mal mir den Spaß gemacht. Es gibt jetzt diverse falsche Ergebnisse. Also das ist über die Anpassungsfähigkeit auf unvorhergesehene Events. Was ist dann der nächste Schritt? Ist denn der nächste Schritt so etwas wie Bewertung reinzubringen oder praktisch Inventory? Was ist so die nächste Stufe? Weil wir versuchen ja hier Transaktionen. Wir wollen ja nicht nur Traffic, sondern wir wollen ja auch Transaktionen für den Händler irgendwie generieren.
Ja, wie geht es dann tiefer? Das kommt ein bisschen darauf an, über was für eine Branche wir da sprechen. Ja, und gerade für Händler ist es unglaublich interessant, mehr Produktdaten, mehr wie gut ist denn der Service in Geschäften, Beratungsleistung und so weiter. Dann das ganze Thema eben Reputation Management, ja, dass Leute auch eben wissen, aus Kundenbewertungen und wie mit denen umgegangen wird, oh super, ich bin noch nicht ganz entschlossen, was ich brauche, aber ich glaube, da wird man mir helfen. Dass Konsumenten da geholfen wird, eine Entscheidung zu treffen, wo geht man hin. Ja, das ist unglaublich wichtig. Wenn du jetzt über mehr so Hospitality nachdenkst, Restaurants, Cafés und sowas, ja. Es ist ja für dich da auch schon längst irgendwie nicht mehr mit Öffnungszeiten getan, sondern du möchtest gerne wissen, gibt es da Parkplätze? Gibt es da Wi-Fi in dem Café? Und mittlerweile sagt man das schon Standard, aber ist gar nicht unbedingt so. Bis hin zu, dass ja auch Suchen immer spezifischer werden. Weißt du, die Leute suchen gar nicht mehr unbedingt nur noch nach Kaffee in ihrer Nähe, sondern die suchen eigentlich nach Vegan, Gluten-Free, Banana Bread oder sowas. So, ja. Und das ist ja super spannend für dich als Café, dass wenn du das hast und jemand danach sucht, ja, dann bitte auch gefunden zu werden. Und dann ist ziemlich schnell klar, dass es irgendwie eine Vielzahl mehr an Informationen, an Attributen gibt, die man gerne überall hinterlegen möchte und sollte, wo man das kann. Und das ist dann eben nochmal ein ganzes Stück mehr Arbeit. Ja.
Ja. Ich habe dich vorhin unterbrochen, glaube ich, bei den Hürden, die du auf der Unternehmensseite hast. Also was sind so die Argumente, die dir begegnen, um da nicht Vollgas zu geben, um Near-Me-Searches wirklich wettbewerbsfähig irgendwie zu verbreiten, und was sind deine Argumente dagegen?
Na, ich glaube, ganz oft ist es so, dass erstmal die Frage ist, wer ist denn dafür zuständig? Ja. Und das ist was sich in den letzten Jahren viel geändert hat. Mittlerweile ist schon sehr klar, dass das ein Marketing-Thema ist und ein Brand-Thema ist, und ist dann auch eben so ein ganz, ganz, ganz cooler Split zwischen Branded Search und Unbranded Search. Möchte ich Neukunden gewinnen oder möchte ich gerne dafür sorgen, dass das, was ich so in globalen oder nationalen Kampagnen für meine Brand mache, eben auch lokal fortgesetzt wird? Und dementsprechend ist das eigentlich immer ganz gut aufgehoben im Marketing, hat natürlich aber auch Elemente von Kundenservice, ja, das ganze Thema Reputation Management eben schon angesprochen, und oftmals dann auch ein bisschen Overlap mit dem, was man so an an Online-Business macht und was man online irgendwie zur Verfügung stellen will an Produktdaten und Produktverfügbarkeiten oder eben zu integrierten Use Cases, sowas wie, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, Click und Collect und sowas her. Und das ist einfach komplex, ne?
Ich hätte gedacht, dass die größten Alliierten eigentlich die Vertriebsmenschen sind, weil das ja im Grunde Traffic und umsatztreibend ist. Ich glaube, es ist vermutlich, wenn es nicht vertriebsseitig oben auf der Agenda steht, dann ist es so höchstens ja ein Mess- und Attributionsproblem. Aber ist das nicht, sind die Sales-Leute nicht deine größten Alliierten?
Ja, Sales und Marketing, ne? Also ich meine, so bei den ganz großen Retailern, da ist immer so die Frage, was ist denn Sales? Also was ist denn von der Supermarktkette Sales? Ja, und die machen natürlich ganz viel Marketingkampagnen, um eben Leute da wirklich reinzubringen. Aber du hast schon recht, also insbesondere da, wo auch Brands ohne physische Stores mit physischen Stores zusammenarbeiten, das ist auf deren Seite dann schon tatsächlich der Vertrieb.
Okay. Ist den Unternehmen bewusst, was für ein harter Wettbewerb da eigentlich stattfindet? Weil das ist ja, die meisten denken ja immer nur von sich aus, nicht die meisten, aber viele denken ja sehr, sehr stark in ihren eigenen Kommunikationslogiken und kriegen gar nicht so mit, wie aus einer Kundenperspektive sich der Wettbewerb eigentlich darstellt, ne? Ist Ihnen das bewusst?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also das Lustige ist, du kennst ja mit Sicherheit auch diese Gespräche, wenn Leute entweder sagen, ist doch kein Problem, ich suche mich selber und ich finde mich selber, sieht halt das Bestens aus. Oder, das hatte ich auch schon, dass irgendwie jemand von einer Supermarktkette sagt, wow, wenn ich unsere eigene Brand suche, werden mir auch immer die Supermärkte von der Konkurrenz angezeigt. Was ist denn hier falsch? Was machen wir denn da verkehrt? Und dann kommt am Ende raus, dass er auch häufiger mal guckt, wie die so aussehen. Und darum natürlich ganz individuell davon Google behandelt wird. Es ist zumindest was man sehr schnell sichtbar machen kann. Ja.
Okay. Wir sind ja im Grunde im Search auch immer wieder, Search ist ja nicht gleich Search, auch in der Local Search Welt, sondern da gibt's ja auch so ein Branded Search, also wo derjenige schon direkt irgendwie, er weiß schon, er will zu McDonald's, oder es gibt generischen, also Non-Branded Search, der will jetzt einfach nur ein Restaurant, ein günstiges Restaurant in seiner Nähe finden, also Branded versus Non-Branded. Gibt's da strukturelle Unterschiede, wie man da strategisch, taktisch sich aufstellen kann?
Ja, unbedingt. Und zwar, also wenn wir erstmal ganz kurz darüber sprechen, so was ist denn der Unterschied zwischen Branded und Non-Branded Search in Local? Ja, dann ist das schon eben tatsächlich so, suche ich nach Burger oder suche ich nach McDonald's? So, ja. Oder suche ich nach Kaffee oder suche ich nach Starbucks? Und wenn ich Starbucks suche, sagen wir mal, wie es ist, dann werde ich schon Starbucks finden. Aber wenn ich Kaffee suche, dann nicht unbedingt. Und das ist auch so ein ganz lustiger Test, den jeder mal machen kann. Wenn du jetzt dein Smartphone in die Hand nimmst und da Kaffee eingibst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch bei den ersten 10 Suchtreffern bei dir in Hamburg erstmal mindestens 8 kleine Coffeeshops um dich herum eingeblendet werden. Und oftmals haben die tatsächlich sogar so enge Verhältnisse zu ihren Kunden, dass die auch noch viel bessere Kundenbewertungen haben. Ja. Und wir haben uns tatsächlich jetzt in letzter Zeit mal die Mühe gemacht und da eine kleine Studie erhoben und konnten eben zeigen, dass für die Global Brands, dass bei denen so ist, dass 58% von dem Traffic, der eben auf deren Profilen landet, von unbranded Searches kommt und 42% eben von branded Search. Und das kann man natürlich auf zwei Arten und Weisen betrachten. Das eine ist, dass man sagen kann, okay, wow, das ist ja jetzt schon irgendwie so ein großer Anteil. Das heißt, wir müssen uns auch um Unbranded kümmern. Und andererseits, wenn du dir anguckst, für SMBs sind sogar 81% Unbranded. Ja, kann man sagen, hey, eigentlich ist das noch gar nicht genug. Ja, weil in Unbranded Search verlieren wir offensichtlich gegen die KMUs. Woran liegt denn das? Weil Unbranded Search ist natürlich das, womit man Neukunden generieren kann. Ja, wenn die Leute jetzt einfach einen Burger wollen und sich dann irgendwie zwischen hier bei mir dem Hipster Burger im Prenzlauer Berg oder der Burgerkette entscheiden müssen, so wo gehen die dann hin? Ja.
Ja, genau. Das ist ja eine universelle Search-Regel, ne? Da muss man sagen, dass bei Branded Search ich im Grunde sehr stark in, ich kann es dann als Retention abbuchen, aber sehr stark bei den Kunden präsent bin, die mich eh schon kennen, und generische, also Non-Branded Searches Neukunden in einer höheren Proportion rüberbringen. Jetzt ist es ja ist halt immer schwerer, in der normalen, in Anführungsstrichen, Search-Welt ist es ja so, dass die Paid-Variante, also die nicht-organische Variante, natürlich immer mehr dominiert, je nach Vertical und Reifegrad. Und dadurch, sagen wir mal, auch die Kostenseite von generischen Keywords sich ganz anders darstellt, aufgrund der relativ schlechteren Conversion, und dann erst auch hoffentlich auf der Neukunden-Akquisitionskostenseite sich generisch dann besser darstellt, als wenn ich nur die reinen CPOs darstelle. Jetzt seid ihr ja eine Kategorie, wenn ich es richtig verstehe, die mehr oder weniger noch im Wesentlichen organisch funktioniert. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Nee, das ist richtig verstanden. Also wir haben mittlerweile auch Überall Ads, ein Ads-Produkt, aber das ist noch relativ neu, und es ist schon fair zu sagen, dass der Großteil von dem, was wir machen, erstmal organische Suche ist. Und ich würde auch immer empfehlen, erstmal alles organisch in Ordnung gebracht zu haben, bevor man im Performance Advertising anfängt. Und ich glaube, ein Punkt noch zu dem Branded und Unbranded. Ich glaube, die haben für lokale Suchen dann ganz unterschiedliche Konsequenzen. Ja? Weil, also wenn du dir die organische Branded Search für ein lokales Unternehmen vorstellst, wenn du jetzt den Starbucks findest, weil du nach Starbucks gesucht hast, ja, dann ist immer noch die Frage, wie sieht denn der da aus? Und wenn der irgendwie 2,5 Sterne hat, dann sagst du vielleicht, oh, okay, die versprechen mir zwar ganz Großes auf der nationalen Advertising-Kampagne, aber lokal steht hier jetzt in ganz vielen Bewertungen, dass der Laden eher ein bisschen dreckig ist oder sowas, dann möchte ich da nicht hin. So, ja, von daher, ich will jetzt nichts gegen Starbucks sagen, und das war jetzt frei erfunden, aber tun die natürlich auch ganz gut daran, eben so alles, was die an Branding-Kampagnen haben, lokal fortzusetzen. Und man kann da sogar sehr gute Zusammenhänge zeigen, dass eben diese Massen an Kohle, die ausgegeben werden für Plakate und Fernsehwerbung und sowas, ja, in der Conversion natürlich verpuffen, wenn die Conversion von lokalen Suchen für die Starbucks dieser Welt, ja, viel geringer ist als für Unternehmen, die sich eben lokal besser darstellen. Ja. Das heißt, man kann da in dem Advertising-Mix sich ein bisschen hin und her schieben. Und damit meine ich nicht nur Budget für eben Performance, sondern auch das, wie man sich in seinen eigenen Teams und in seiner eigenen Strategie auf solche Themen konzentriert. Ja. Und bei Unbranded Search, ja, ist es einfach so, dass für 90% der Suchen, ja, Konsumenten sich noch gar nicht sicher sind, welche Brand sie wollen. Und damit meine ich nicht nur, ob die eben zu Aral gehen oder zu Esso gehen oder sowas, ja, sondern damit meine ich auch, ob die Adidas-Sneaker kaufen wollen oder Nike-Sneaker kaufen wollen. Ja. Und das sind schon Dinge, all das muss man auch vorhalten und ein bisschen eben unterfüttern mit tollen Ideen und Inspirationen und überhaupt erstmal Informationen, was es alles so gibt, wenn man eben in der lokalen Suche was abgreifen will. Ja, weil es geht da eben um Discovery. Das ist für das, was es in einem Geschäft gibt, für neue Produkte und Services, aber auch für neue Läden. Ja, und die Zahlen dafür sind ja unglaublich gut. Ja, also man kann wirklich sagen, ziemlich easy, dass irgendwie, ich weiß nicht, über 80%, je nachdem, ob du jetzt Google fragst oder andere Sourcen, der Leute erstmal online suchen, bevor sie lokal irgendwo hingehen. Und dass über 75%, das ist eine Zahl von Google, dann innerhalb von 24 Stunden tatsächlich zu einem Geschäft laufen. Und eben dann nochmal fast ein Drittel eben wirklich innerhalb von 24 Stunden da auch Geld ausgeben. Ja? Also so dieser Conversion Funnel, der ist schon wirklich, wirklich stark. Und was ich geil finde, ja, der ist in den letzten Jahren auch viel, viel messbarer geworden. Ja, also man kann wirklich eben sagen, was ist denn irgendwie top of the funnel an Search Traffic passiert? Wie hat das konvertiert wirklich in Leuten, die zu mir navigiert haben, die mich angerufen haben und so und mittlerweile auch und wer von dem ist denn dann in meinem physischen Geschäft gewesen, ja? Also das heißt, man kann da ziemlich easy auch einfach mal gucken, was passiert. Und ja, wer das macht, wird sehen, dass da wirklich viel zu holen ist.
Also das ist ja mehr als intuitiv, ne? Dass der Purchase Intent bei jemandem, der konkret nach einem Produkt, egal ob branded oder generisch, ist, also der hat ein Need und ich habe keinen Zweifel an den Zahlen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie die Nachweislogik in die Unternehmens Mess- und Attributionswelt reingetragen werden kann, weil ich habe ja jetzt ja nicht so eine deterministische Möglichkeit, dass ich wirklich noch ein Cookie, ein Referral, also irgendwas habe, was mir sagt, okay, das ist jetzt geschlossen. Oder was ist das beste Instrument, was du deinen Kunden an die Hand geben kannst, um möglichst so mal die Sales-Wahrscheinlichkeit auf die Suche zurückzuschlüsseln?
Also ich glaube, es gibt da zwei Ebenen, auf denen man das irgendwie betrachten muss, ja. Und das erste ist mal Leute, die das jetzt noch nicht strategisch bearbeiten, ja, die sehen ganz, ganz häufig also eigentlich immer in den ersten 6 bis 12 Monaten, die mit uns arbeiten, ja, Traffic Increases von 100% und mehr, ja. Und es gibt dann auch so Sachen, so, also da ist einfach offensichtlich, also wenn das nichts bringt, ja, so das ist, glaube ich, auch schon intuitiv klar. So, ja. Also nur mal, um die Größenordnung klar zu machen. Nun haben wir das aber auch, dass wir da ein bisschen strenger beäugt werden als irgendwie die Plakatkampagne. Ja. Und das ist ja aber gar kein Problem. Ja. So scary das auch ist, wir als Konsumenten, ja, wenn wir den Switch auf die andere Seite da wieder machen, haben ja aber alle auch irgendwie so einen ständigen Beacon bei uns in der Tasche. Ja, und vor Jahren gab es mal irgendwie so diese Ideen, sollte man überall Bluetooth-Beacons in die Läden packen, um zu gucken, was da passiert. Das ist ja gar nicht nötig. Ja. Wenn wir jetzt Performance-Advertising-Kampagnen machen und wir machen das über Facebook, Instagram, Google Search und Google Maps, ja, da können wir sobald das statistisch relevant ist auch, also und Privacy da irgendwie noch gewährleistet ist, also solange es nicht eine Person ist, von der wir da sprechen, da können wir wirklich sagen, wer hat denn die Ad gesehen, wer hat das geklickt, wer hat dann angerufen, wie lang war so ein Telefonat und wer davon ist dann tatsächlich im Laden gewesen. Und mit wer meine ich jetzt nicht wirklich die Namen, sondern eben die Conversion Rates Stufe zu Stufe zu Stufe. Ja. Und das, was es da an ROIs gibt, ja, das ist fantastisch. Also hängt natürlich sehr von den Use Cases ab, aber dass man da auch auf kleinere CPCs dann eben mal irgendwie 5x plus ROIs hat, so das ist nicht so ungewöhnlich. Ja. Und überhaupt ist das, was an Daten aus diesem ganzen Ökosystem eben zurückkommt. Wie oft wurden meine Profile angezeigt? Für was für Suchen wurden die angezeigt? Wie haben die Leute dann weitergemacht? Also auch noch deutlich mehr als das Thema branded, unbranded, sondern irgendwie wirklich, was waren die Terms und so weiter. Ja, das ist vorhanden. Und wenn man dann auf so einem Datenschatz sitzt, wie wir das machen, dann kann man noch andere lustige Dinge tun. Wir haben zum Beispiel vor so ein paar Monate, ein halben Jahr oder sowas, uns das ganze Thema Reputation Management genauer angeguckt und daraus ist auch ein White Paper geworden, Reputation Management Revolution, kann man uns natürlich runterladen. Und da konnten wir dann eben wirklich sehen, was ist denn Reputation, ab der man plötzlich mehr Sichtbarkeit bekommt. Ja, also so aus dem Kopf, also wenn du eine Bewertung von unter 3,8 hast, im Schnitt bist du einfach nicht sichtbar. So, ja, dann gibt's einen wahnsinnigen Increase von Conversion bei 4,1 Sternen und mehr. So, ja. Und wenn man sich das dann irgendwie für Filialnetze oder sowas mal anguckt und dann für ein Unternehmen in deren Ökosystem clever betrachtet, dann kann man wirklich eben schon sehen, wenn ihr das schafft, eure Bewertung, ja, von 4,1 auf 4,15 zu steigern. Und da sagt dann jeder, naja, komm, das sieht jetzt ja irgendwie in Sternen, die ich da in der App sehe, eigentlich genauso aus. Wovon redet ihr denn da? Aber dann kann man sagen, hey, cool, Das sind dann 10% mehr Traffic und auf den Gesamttraffic übrigens nochmal 5% mehr Conversion. Und wenn du da dann irgendwie darüber redest, dass dann Zehntausende mehr Konsumenten sich dafür entscheiden, in deinen Laden zu gehen und nicht in den anderen, dann ist das wirklich sehr, sehr easy mathematics, ja, sich dann zu überlegen, dass das vielleicht auch einfach schon mal ein gutes Investment ist, da weißt du, 2-3 Leute für so ein großes Unternehmen mal halbtags dafür rauszunehmen, dass die sich eben damit beschäftigen. So, ja.
Ja, das finde ich einen super, super relevanten Punkt, denn die Schönheit und die Bedeutung von Bewertung ist ja im Direct-to-Consumer, allen, die mit Plattformen zu tun haben, ist das ja super transparent. Ne? Das ist zum einen ein Volumenfaktor, es ist aber auch ein Deckungsbeitragsfaktor, ne? Also jeder, der irgendwie mit Hotels, Flügen, Produkten auf Plattform zu tun hat, der weiß ganz genau, was für ein Asset eigentlich eine Bewertung ist. Und der weiß auch ganz genau, was du gerade sagst, ne? Dass das nicht einfach so marginal ist, ob das nur eine 4,0 oder eine 4,3 ist, sondern dass das wirklich sich in Topline und in Bottomline irgendwie darstellen lässt. Nicht trivial. Aber sagen wir mal, weiß man, kann man ja auch verstehen, wenn man die Conversion-Wahrscheinlichkeit und die Traffic-Generierungswahrscheinlichkeit aus einer Customer-Perspektive vorstellt, dann versteht man das ja, warum die Bewertung im Wesentlichen ein Volumen und ein Conversion, also bei euch ist das Volumen plus ein Conversion-Thema ist. Jetzt bei euch ist es ja, das wird mir immer deutlicher, wie sehr am Anfang noch diese Disziplin steht, weil es gibt ja so ganz viel Parallelen, die ich jetzt im Laufe dieses Gesprächs verstanden habe, so mal allein so das Thema Bedeutung von Suche. Ne? Musst du ja jetzt in 95% der Märkten musst du ja nicht mehr erklären, wie groß die Bedeutung von Suche ist und wie stark die Suche Conversion treiben ist, wie in der Suche Marktanteile verschoben werden, ist ja seit einem Jahrzehnt absolutes Mehrheitswissen, ach seit 15 Jahren so, dass das im Offline, also im Online-to-Offline so ist, ist ja auch kein Geheimnis mehr. Dass die Bewertung dann total strategisch relevant ist, wissen wir auch. Die Umsetzbarkeit ist natürlich schwieriger, genauso wie die Attribution, also die Messbarkeit und die Attribution schwieriger ist, ne? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele sagen, naja, das ist Traffic, den hätte ich sowieso gehabt, die haben jetzt zudem auch noch gesucht, so. Aber das sind alles Dinge, die wir schon kennen. Der letzte Punkt, der mir jetzt noch so im Kopf bleibt, ist, wie wird sich das eigentlich entwickeln, wenn diese Kategorie aus der noch sehr frühen Phase immer weiter professionalisiert, das Bewusstsein auf beiden Seiten des Marktes irgendwie deutlicher wird, wie wird sich das verhalten von organisch zu paid? Weil ich verstehe ja schon, dass die Plattform auf der einen Seite, aber auch die sagen wir mal, die Preisbereitschaft auf der Advertiser-Seite, dass die sich erst weiterentwickelt, wenn das A, transparent ist und vor allen Dingen, wenn der Wettbewerb dort immer größer ist. Das sind da, glaube ich, so die zwei Faktoren, die gegeben sein müssen, um ein Paid-Produkt wirklich nach vorne zu bringen. Also es muss weit verbreitet sein und die Auktion muss wirklich so stattfinden können, dass die Leute überhaupt wissen, worüber sie ihre CPCs nach oben steigern können. Ich bin jetzt sarkastisch. Aber die ist das so die nächste logische Phase, dass wenn die Marktdurchdringung höher ist, dass also alle verstehen, dass sie viel tun müssen, um die Bewertung nach vorne bringen und dass wir dann relativ schnell uns auch von der organischen Dominanz verabschieden können und dann immer eine größere Paid-Variante haben? Vielleicht fangen wir mit dem ersten Teil an. Was muss ich eigentlich tun, um meine Bewertung richtig gut nach vorne zu kriegen?
Ja, das Schöne ist, da brauchst du gar nicht so viel tricksen. Ja, und das ist auch was ich an diesem ganzen Feld mag. Es gibt ganz, ganz viele Parallelen zu dem, was man früher an organischer Suche für Webseiten hatte. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die sind fundamental anders. Ja, und ich gebe dir sofort eine konkrete Antwort, ja, aber einmal um das Gerüst da aufzuspannen.
Jawohl.
Es ist ja so, dass eigentlich für Webseiten SEO früher irgendwie ein ganz, ganz großes Thema war und alle haben das schon ausgemaxt eigentlich und sind dann zu Performance Advertising gegangen, ja, und in der lokalen Suche da gab es so vor uns oder in unseren Anfängen eigentlich immer so ein bisschen so die Idee, lass doch direkt zu Performance Kampagnen gehen, ja, und auch ganz viele Leute, die da eben rumgegangen sind und gesagt haben, kein Problem, wenn jetzt mal irgendwie tausende Euro pro Laden ausgibst oder einfach zu den Ketten gehen und sagen, hier, wir brauchen nur ein paar Millionen und geben das dann für euch lokal aus oder sowas, dann passiert da schon was, aber das hat einfach nicht so richtig den Erfolg gebracht. weil eben das alles, was da organisch zu optimieren gab, noch gar nicht gemacht wurde und dann hinten die Conversion nicht funktioniert. Und das kennen wir ja irgendwie von den Online-Shops und so weiter. Ja. Und wenn du dir das ganze Thema Bewertung anguckst, ja, ich finde das ganz charmant eigentlich, weil das auch sowas ist. Früher war das ja so, da haben Leute erstmal gesagt, oh nee, Bewertung, die will ich gar nicht. Ja. Und die haben gesagt, können wir nicht irgendwas machen, dass die gar nicht kommen. So, ja. Ja. Und dann gab's eine ganze Menge Firmen, die wirklich explizit daran gearbeitet haben, Bewertungen zu generieren, für die, denen sie erklären konnten oder die verstanden haben, dass Bewertungen eben ein Riesenhebel sind. Ja. Mittlerweile ist das ja so, dass das Ökosystem sich ohnehin darum kümmert. Ja. Und ich habe ja vorhin schon ein Beispiel gebracht, so dass ich als Google Maps Nutzer eben einfach gefragt wurde, wie es mir in Läden gefällt. Da brauchen die das noch nicht mal selber machen. Sie können es auch nicht verhindern, genau. Und das, was sie aber unterschätzen, ist, was sind denn die Dinge, die ich tun kann, nicht um Bewertungen zu bekommen, sondern um gute Bewertungen zu bekommen. Ja, genau. Und ganz, ganz wichtig ist übrigens auch, ist jetzt nicht ganz so digital, aber ist das, was mache ich denn im Laden? Ja, und einfach irgendwie zum Beispiel ein Bewusstsein dafür zu erzeugen in der ganzen Belegschaft, ja, dass das, was du hinterm Tresen machst, wahrscheinlich auf alle Ewigkeiten einen Einfluss auf die Online-Bewertung deiner Filiale hat.
So, und was die Hotels schon vor 20 Jahren verstanden haben, ne? Oder nicht alle, aber viele schon gemerkt haben.
Genau, aber da gibt's dann eben nochmal eine Stufe mehr, was man eben so drauf haben kann, wenn man irgendwie in einem stationären Geschäft arbeitet. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Und für uns als Konsumenten ist das ja geil, ja, dass die Leute sich jetzt einfach viel mehr Mühe geben, manchmal leider sogar ein bisschen Angst haben. Und dann machen sie es vielleicht, weil sie denken, verdammt, sonst gibt der Typ mir morgen 3 Sterne und so. Das kennen wir ja ganz, ganz explizit von den ganzen Uber- und MyTaxi-Fahrern und sowas, ja, die wahnsinnig darunter leiden, wenn du nicht mit ihnen zufrieden bist. Aber anyway, also das ist was man wirklich irgendwie lokal machen muss und im Geschäft machen muss und wo man auch gar nicht so tricksen kann. So, ja, wenn dein Laden dreckig ist, wenn dein Personal unfreundlich ist oder sowas, so, ja, dann hilft es auch irgendwie nicht, wenn du Geld dafür ausgibst, dein Online-Profil nach oben zu pushen, weil den Konsumenten hat es halt nicht gefallen. So, ja. Und das Nächste, was man machen kann, nicht vergessen, ist dann aber eben mit dem, was da kommt, wie geht man denn damit um? Ja? Und wie kümmert man sich denn um das ganze Thema, ja, Bewertungs- oder Reputation-Management? Und Management heißt in dem Fall aus meiner Sicht mal mindestens, dass man Kunden antwortet. Ja. Und das würdest du ja jemandem, der bei dir am Tresen steht und sagt, hey, irgendwie mein Essen schmeckt nicht oder sowas, ja, auch zugestehen. Also kannst du das online auch machen. Und mindestens der No-Brainer ist immer so, allen, die nicht zufrieden waren, antworten. Ich würde eigentlich sagen, allen antworten. Und da kann man dann ja ganz tolle Strategien entwickeln. Ja. Das ist immer sowas wie, macht man das zentral oder macht man das dezentral? Du möchtest natürlich irgendwie, wenn du im Supermarkt eine Bewertung hinterlässt, nicht aus irgendeiner Firmenzentrale irgendeine labbrige Antwort zurückbekommen, sondern du willst gerne, dass die Leute sagen, oh wow, ich erinnere mich noch dran, das tut mir leid, so war das gar nicht gemeint, komm doch einfach nochmal wieder. Ja, genau. Man kann aber auch ganz coole Sachen machen, für die dir gute Bewertungen hinterlassen. Ja. Und wenn du dir jetzt überlegst, jemand gibt gerade eine 5-Sterne-Bewertung. Ja, wenn jetzt jemand am Tresen steht und sagt, ey, ihr seid mein absolutes Lieblingsgeschäft, was machst du? Du gibst dem die Treuekarte in die Hand und du sagst, wir haben übrigens nächste Woche nochmal eine Veranstaltung. Ich glaube, das wäre total was für dich. Das kann man da ja auch machen. Ja, indem man das dann nicht nur beantwortet mit vielen Dank, sondern indem man vielleicht sagt, hey super, das freut uns. Guck mal, hier ist ein Link, da kannst du unsere App runterladen. Wir haben nächsten Monat 3 Veranstaltungen, schau dir das doch mal an. Hier kannst du sogar Tickets buchen und so. Und die ganz, 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 ganz clever sind, ja, die können dann übrigens daraus dann so geil CRM machen, dass die dann natürlich wieder sehen, okay, und wer von den 5-Sterne-Beantworteten hat denn dann die App runtergeladen oder ein Ticket gebucht und so, ja. Und zack, hast du auf einmal als Offline-Geschäft zu deinen Kunden einen Online-Kanal. Wie geil ist das denn bitte?
Ja, spektakulär. Ich glaube, das ist aber auch etwas, was von der Unternehmensspitze auch wirklich in die Fläche reingetragen werden muss. Ne? Das ist ja vermutlich nichts, was du einmal mit einer Hausmitteilung irgendwie verbreiten kannst und dann läuft das.
Ne? Nee, stimmt. Das ist wie so viele Dinge etwas, was man eben praktizieren muss, dauerhaft und was dann über die Zeit ja einfach immer besser wird. Also das braucht ein bisschen Fokus. Das Schöne ist, dass man eigentlich, wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, so ein bisschen, was hat die Sportler, nennen das immer Newbie Gains, ja. So, wo du ganz am Anfang schon einfach siehst, geil, mein Chef geht nach oben, geil, die Anzahl meiner Bewertungen geht nach oben und so. Und eigentlich müsste es für jeden sehr, sehr einfach sein, ziemlich schnell die Resonanz zu bekommen, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das auch ohne die verrückteste Expertise in-house zu entwickeln. Und das sollte dann meiner Meinung nach eigentlich für die meisten eben Grund genug sein zu sagen, okay, cool, wenn man mit so wenig da schon so viel sichtbar erreichen kann, dann lass doch mal anfangen, irgendwie das, was es da an Möglichkeiten gibt, voll zu nutzen.
Okay. Florian, ich finde das super spannend. Ich habe jetzt noch zwei Abschlussfragen. Ich habe noch eine Frage, die ist von vorhin offen geblieben, mit einer Bitte um kurze Antwort. Gehe ich richtig in der Annahme, dass in den nächsten 3 Jahren diese Disziplin, die du bedienst, noch eine überwiegend organische bleiben wird? Also dass wir keine Dominanz von Paid-Maßnahmen in Local Listings sehen werden, so ganz allgemein gesprochen?
Das ist richtig, wobei wir auch sehen, unsere Philosophie ist immer so, wir gucken immer, was macht das Ökosystem, und wir wollen das für alle, die mit uns arbeiten, ganz, ganz easy nutzbar machen. Ja, und wenn man da ein wachsames Auge hat, dann sieht man aber eben schon, dass die Paid Advertising Formate immer ausgeklügelter werden. Ja, und dass es da Sachen gibt, die immer spezifischer werden. Also Dominanz von organisch, ja, aber doch auch mit starkem Wachstum auf Paid.
Klar, vermutlich auch dann eher die Early Adopter und diejenigen, die in hochkompetitiven Umfeldern sind, ne?
Ja.
So, die, okay, die, dann auch Zukunftsaussicht, wie lange werde ich als Konsument noch brauchen, bis ich dann auch zufällig Inventory-Informationen in meinen Local-Suche-Ergebnissen habe? Weil, also das Thema, wenn ich dich gefunden habe, du bist dann auch noch offen. Ich würde ja gerne wissen, ob von meiner Apotheke bis zu meinem Branded-Schuhladen, würde ich gerne wissen, ob die das spezifische Produkt, was ich habe, auch wirklich vorrätig haben, damit ich nicht umsonst aus dem Haus gehe.
Das geht jetzt los.
Dauert das noch 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre? Das kommt schon?
Das geht jetzt los. Und die Early Adopter, die fangen jetzt damit an, und das ist eben auch ein Thema, was wir auch vorantreiben. Ja, wenn du den gelben Nike Running Schuh haben willst, ja, und du fängst an, danach zu suchen, dass du nicht nur siehst, oh cool, den kann ich jetzt bei Zalando bestellen, sondern dass die auch sagen, aber Erik, weißt du, wenn du willst, kannst du den auch hier 100 Meter um die Ecke direkt mitnehmen, und der ist auch in deiner Größe da. Und da ist ein ganz, ganz wichtiges Thema natürlich, inwiefern kennen denn solche Läden eigentlich ihr Inventory und inwiefern können die da denn Schritt halten. Aber es gibt da ganz spannende Entwicklungen. Also wenn du dir zum Beispiel mal anguckst, Google hat vor ein paar Monaten eine Firma gekauft, die heißt Pointy. Die haben sowas ganz Cleveres für Small Businesses auch entwickelt. Dass die mitkriegen, was für Produkte da über den Tisch gehen und dadurch mit Artificial Intelligence im Inventory Daten erheben und dann online verwenden können. Ja. Und dann das ganze Thema, und da gibt's ja jetzt gerade einen massiven Push durch auch den Gesetzgeber, so richtig digitalisierte, angeschlossene Kassensysteme, Point-of-Sale-Systeme, so, ja. Das Erste, was ein Laden jetzt gerade macht, ist, der gibt sein Produkt in die Kasse ein, weil sonst kann das nicht verkaufen, ja. Und zack, gibt es auf einmal irgendwie Digital Records davon. Und das muss sowieso irgendwie digital gespeichert werden. Und da kenne ich mich nicht so perfekt aus, aber Unternehmen müssen jetzt ja auch alles, was die so an Bons haben und so, digital aufbewahren. Und die Daten sind jetzt langsam einfach da, ja, und das ist ein Thema. Wir wollten das gerne vor 2-3 Jahren schon pushen, aber haben dann gemerkt, naja, das ist noch zu schwierig, eben wirklich Inventory Daten zu haben, und das passiert jetzt so ein bisschen von alleine.
Okay. Okay. Das ist ja auch nicht trivial, ne? Also sieht man ja auch an den Filialfindern und den Verfügbarkeitsanzeigern der großen Filialisten. Das ist ja, das Inventory wird ja auch nicht reserviert, ne? Das ist ja auch so mal, das eine ist was über den Ladentisch geht. Du weißt, das andere ist ja das, was noch im Stock ist. Und die große Unbekannte ist, was passiert eigentlich an Abverkäufen in der Zeit zwischen deiner Suche und deinem Auftritt am Point of Sales. Also, kann mich schon vorstellen,
dass das stimmt. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass das ja eigentlich kein verrückter Use Case ist, so ein Produkt dann auch zu reservieren, dann stimmst du mir wahrscheinlich zu. Also wir können uns schon, können uns jetzt überlegen, wie das funktionieren müsste, damit es cool wäre, ja. Und dann kann auch irgendwer das machen. So, ja.
Aber du und ich, wir wissen auch, wie stark die Legacy-Systeme sind von so einer alten Warenwirtschaft. Und das ist ja kein Zufall, dass du gerade gesagt hast, dass diese Kassensysteme, die jetzt aufgrund der Steuernotwendigkeit, dass die jetzt gerade sehr gut sind, was abschließt. Aber hey, Legacy ist ja zum Glück nicht unser Problem. Du denkst ja nach vorne aus, insbesondere um die Endkunden-Experience besser zu machen. Ich habe jetzt wirklich noch zwei Abschlussfragen. Das eine ist, mit Bitte um kurze Antwort. Was hat sich durch die Krise verändert oder was wird sich aus deiner Perspektive durch die Covid-Krise verändern?
Das ist eine kurze Antwort auf diese Frage, danke.
Frage war kurz.
Dann machen wir es mal ganz eng wirklich auf das Thema Local Businesses. Ich muss sagen, so das liegt mir sehr am Herzen. Ja, wir arbeiten in diesen Wochen einfach wirklich hart, weil wir unglaublich viele wunderbare Partner und Kunden haben, die jetzt eben wirklich knifflige Fragen haben. Und da gibt es natürlich vormals irgendwie die jetzt eine Zeit lang ihre Türen zumachen mussten. Ja, und dann haben wir gemeinsam Sachen ausgearbeitet, wie die eben heute noch Konsumenten erreichen können und die dann zum Beispiel alles, was Gastronomie ist, eben sagen kann, was sie liefern und wann sie liefern und wohin sie liefern und was man abholen kann und so weiter. Ja, das kannst du dir vorstellen. Es gibt die irgendwie noch ein bisschen weiter umdenken müssen. Es gibt die eigentlich das Geschäft einigermaßen normal weiterhaben, aber unglaublich viel mit ihren Kunden kommunizieren müssen. Und da sind wirklich alle am Rotieren. Gibt's Special Opening Hours für ältere Leute? Gibt es bestimmte Produkte, die verfügbar sind oder nicht? Gibt es da Masken oder nicht? Wir haben ein, zwei Projekte gestartet, um im ganzen Healthcare-Bereich eben wirklich alles, was da on the map sein sollte, da auch wirklich hinzubringen und so. Das ist schon krass. Und ich glaube, ich bin ehrlich gesagt, die Antwort ist nicht ganz, ganz kurz, aber ich gebe Mühe. Ich bin auch gerade hier in Deutschland sehr happy. Ich versuche natürlich immer hier und da mal ein längeres Gespräch mit den Leuten in den Geschäften zu haben, in die man dann jetzt noch so reingeht. Und ich glaube, da hat vieles gut geklappt. Und das hört man ja selten, aber ich möchte auch mal sagen, so, ich habe oft gehört, dass all die Maßnahmen, die es so von Regierungsseite aus gab, da ganz gut funktioniert haben und dass SMBs, also die wirklich die Kleinen, ja, auch gut erreicht hat. Und das finde ich cool. Und was ich sehe, ist, dass natürlich das ganze Thema Digitalisierung vorangeht. Und ich meine, das wissen wir alle. Wir alle machen jetzt irgendwie 8-mal so viel Videokonferenzen wie vorher. Ja, aber eben auch für so Geschäfte, die dann irgendwie auf einmal, weil da auch ganz viele Unternehmer dabei sind, ja, ihre Speisekarten auf Instagram publishen und die Webseite, weißt du, da kommen sie selber gar nicht so easy ran. Dann sagen sie halt, okay, vielleicht brauche ich die auch gar nicht so dringend, aber über all das, was so Social Media ist, kann ich ja irgendwie mit den Leuten immer noch konsumieren und Dinge tun. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass die positiven Aspekte davon bleiben, in den kleinen Unternehmen wie auch in den großen, dass man einfach sieht, krass, was denn das für ein Hebel. So,
ja, super. Florian, vielen Dank. Ich wünsche dir und deinem Team viel Erfolg bei dieser sinnvollen Unterstützung für den lokalen Handel vom kleinen Unternehmensinhaber geführten Mittelständler bis zum Enterprise Level. Ich glaube, wir alle können eine Verbesserung der Customer Experience für diesen Ropo-Prozess gebrauchen. Ich habe super viel gelernt. Insbesondere habe ich so viel Parallelen entdeckt zu anderen Bereichen und wie sich diese Entwicklung sehr wahrscheinlich dann auch in den stationären näheren Handeln fortführen lässt und formuliert und verbessert wird. Ich wünsche dir, wie gesagt, alles Gute, viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir bald mal ein Update kriegen, wie sich zum Beispiel die Nemi Search Marketing Welt so vielleicht so 6 Monate nach dieser Lockdown-Erfahrung irgendwie sich weitergeschrieben hat.
Ja, sehr gerne, jederzeit gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wunderbar. Danke, Florian.